Wir sind ja in einer Predigtserie Gesetz und Evangelium. Dieser Begriff der Theologen, den versuche ich ja jetzt ein bisschen mit Leben zu füllen. Wir haben uns in den letzten drei Predigten Gedanken gemacht über das Rechtfertigungsverständnis in der Bibel, über das Sündenverständnis. Auf das Sündenverständnis kommen wir dann noch einmal zurück. Heute geht es mir um die Missachtung des Gesetzes. Ich folge den Ausführungen von George Knight. Ich habe hier die beiden Bücher eingeblendet. Es gibt das eine ja auch auf Deutsch noch. Ich weiß, dass Lehrpredigen nicht sehr trendy sind. Teilweise sehr sachlich, mehr etwas für den Kopf, weniger für das Gefühl. Aber da unsere Religion geprägt wird von dem, was wir denken, hat es viel auch mit Gefühl zu tun. Und wenn wir hier oben falsch gepolt sind, dann sind unsere Gefühle auch falsch. Wenn ich nun behaupten würde, dass die Adventisten das Gesetz missachten oder vernachlässigen, dann würdet ihr denken, dass dies nicht der Fall ist. Sicher nicht bei den Adventisten, oder? Wir werden ja von anderen Christen als gesetzliche Christen betrachtet, weil wir den Sabbat feiern. Und unter gesetzlich, das Fremdwort heißt legalistisch, gesetzliche Christen sind Menschen, die versuchen, durch das Halten der Gebote in den Himmel zu kommen. Und das wollen wir dann nicht, oder jedenfalls nicht offen, bewusst. Aber kann es sein, dass man die Gebote Gottes und seine Vorschriften alle genau beachtet, aber das dahinterliegende Gesetz missachtet? Vielleicht muss ich Beispiele machen, damit ihr versteht, was ich meine. Es ist so weit weg von unserer heutigen Realität, dass ich es anführen kann, ohne dass ich jemandem damit jetzt mit diesen Beispielen auf den Schlips trete. Ich bin in vierter Generation Adventist. Das heißt, mein Urgroßvater, mein Großvater und mein Vater, die waren auch Adventisten. Die haben das Adventistsein gelebt nach altem Korn und Schrot. Sie haben die Gebote geachtet, wie es damals wahrscheinlich die meisten Adventisten taten, konsequent, knochenhart. Nun will ich aber nicht zu Gericht sitzen über meinem Urgroßvater und meinem Großvater. Das ist halt, wie sie es verstanden haben. Mein Vater hat die Sabbatruhe beim Großvater zu Hause so erlebt, wie sie eben von seinem Vater interpretiert worden ist. Und das hat geheißen, dass die Kinder den ganzen Sabbatnachmittag schweigen mussten und nicht sprechen durften. Und wer es trotzdem tat, der hat seine Übertretung zu spüren bekommen. In weitere Details der Kindererziehung möchte ich nicht gehen, weil es für uns heutige Christen jede Beschreibung hohnspotten würde. Es gibt auch andere Beispiele, die ich in den Gemeinden erlebt habe. Da ist jemand in der Familie mit dem Sabbatanfang nicht auf die Minute bereit. Und eine Person in der Familie terrorisiert dann die ganze Familie, weil sie eben einmal wieder nicht bereit ist. Oder um die Sabbatwahrheit zu verkünden, darf man beim Argumentieren ruhig ausfällig, zynisch und lieblos werden. Oder als die leitenden Brüder an der Generalkonferenz von Minneapolis 1888 in der Diskussion waren, welches Gesetz in Galater 3,24 gemeint ist, und sie die traditionelle hergebrachte Interpretation verteidigt haben, und das waren die Leiter unserer Kirche, der Schriftleiter von Review and Herald, da sind sie sehr rüde und hart umgegangen mit den zwei jungen Predigern, mit Wagner und Jones, die ein neues Verständnis gebracht haben. Sie haben gegen sie intrigiert. Ellen White, die das mitbekommen hat und von den Auswirkungen dieser Theologie, die da von dem Hauptteil der leitenden Brüder vertreten worden ist, hat gesagt, dass sie von dieser Theologie nichts wissen möchte, wenn sie solche Auswirkungen hat. Die Verteidiger der traditionellen Verständnisse waren leitende Brüder der Generalkonferenz. Sie meinten, sie hätten recht, aber sie hatten nicht recht. Und haben diese zwei Jungen quasi in den Senkel gestellt. Ellen White sagt, ohne Liebe ist das größte Glaubensbekenntnis nichts als Heuchelei. Und jetzt versteht ihr, es gibt Gebote, aber so wie dahinter eine Metaebene, ein alles bestimmendes Gesetz. Und wenn da vorne quasi im Vordergrund das, was man lebt und tut, hart, rigid, lieblos wird, dann gibt es einen Widerspruch zwischen dem da vorne und dem dahinter. Unser Denken bestimmt unseren Handeln, auch unsere Gefühle und unseren christlichen Alltag geht es hier auch mit diesen Predigten. Und wir wollen uns heute mit dem Gebote halten und dem Gesetz auseinandersetzen. Und mit dem Gesetz, das möchte ich eben groß geschrieben haben, das ist das, was da dahinter ist, das Unsichtbare und nicht die 10 Gebote nur vorne, die wir sehen. Wer glaubt, dass die 10 Gebote das eigentliche Gesetz sind, den möchte ich auf eine leicht ernüchternde Überlegung mitnehmen. Haben wir nicht oft gehört, dass die 10 Gebote ewige und universelle Gültigkeit haben? Ich habe das oft gehört. Wenn wir aber das Sabbatgebot nehmen, nur mal das Sabbatgebot, dann stellen wir fest, dass der Sabbat ein Gedenktag der Schöpfung unseres Planeten Erde ist und nicht des Universums. Das ist keine universelle oder ewige, sondern höchstens eine begrenzte, erdbezogene Begründung für das Sabbatgebot. Auch der 7er-Wochenrhythmus mit dem 24-Stunden-Tag ist erd- und auf unser Sonnensystem bezogen. Das ist nicht ewig und universell, sondern eben erdbezogen. Unser Erdentage sind da gemeint mit dem Rhythmus. Der Kosmos hat nicht das Tagessystem, das wir haben. Oder wenn wir das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, nehmen. Wenn dieses Gebot universellen, ewigen Charakter hätte, was machen dann die Engel? Können die Engel Ehe brechen? Oder nehmen wir das 10. Gebot, da geht es um das Eigentum. Du sollst nicht begehren. Also die Frau zu begehren, das ist ja schon im 6. Gebot abgehandelt, das ich jetzt gerade gebracht habe. Das wäre ja eine Doppelung, wenn das wieder kommen würde im 10. Gebot, oder? Die Frau ist dort aber trotzdem erwähnt. Sie ist erwähnt mit all dem, was dein Nächster hat. Besitzt. Dieses Gebot ist gegeben, logisch, in Raum und Zeit hinein, wie alle anderen 10 Gebote auch, an das Volk Israel, für die klar war, sorry jetzt für die Frauen, es tut mir leid, aber das ist die Wahrheit, oder? Die Frauen im Alten Testament haben den Männern gehört. Sie waren sein Eigentum. Die gehörten nicht ins Personenrecht, sondern ins Sachrecht. Wie der Besen. Und im 10. Gebot geht es ums Eigentum, oder? Das ist nicht ewig universell. Oder denkt ihr, sind Eigentum eurer Männer? Ich hoffe nicht. Nun will ich das Gesagte mit Zitaten von Ellen White belegen. In unseren Reihen tut man ja gut, wenn man ungewöhnliche Überlegungen ein bisschen absichert. Das erleichtert dann die Akzeptanz. Ellen White hat gesagt, das Gesetz Gottes bestand, bevor der Mensch geschaffen wurde. Dieses hier, oder? Das Metagesetz. Die Engel wurden durch dieses Gesetz regiert. Die Prinzipien der 10 Gebote bestanden vor dem Fall. Also das da, oder? Das Eigentliche. Und waren so angelegt, dass sie den Bedingungen einer heiligen Ordnung der Wesen dienten. Oder weiter? Nach dem Sündenfall wurden diese Gebote nicht geändert, sondern es wurden zusätzliche Gebote gegeben, die auf den Menschen in seinem gefallenen Zustand ausgerichtet waren. Wenn also das Gesetz bestand, bevor der Mensch geschaffen wurde und der Dekalog, also die 10 Gebote, eine begrenzte, erdbezogene Ausformung dieses dahinterstehenden Prinzips oder Gesetzes Gottes waren, dann gab es offensichtlich das eigentliche Gesetz, großgeschrieben Gottes, schon vorher. Und deshalb hier diese Folie. Es hat ein Universum gegeben, bevor der Mensch bestanden hat. Und dieses Universum wurde von einem ewigen Gesetz, jetzt eben großgeschrieben, regiert oder bestimmt. Ein ewiges Prinzip. Und dann kamen die Erde und die 10 Gebote, die das Volk Gottes bekommen hat, die Israeliten. Nach dem Schöpfungsakt musste das Zusammenleben der Menschen geregelt werden, speziell auch nach dem Sündenfall. Und Ellen White bezieht sich mit dieser Aussage, die kommt jetzt nicht so. Liebe, sagt sie, ist das große Prinzip, das die ungefallenen Wesen bestimmt. Also das Prinzip, das die ungefallene Welt bestimmt, das Universum, ist Liebe. Das, was dahinter ist, oder? Um es hier mit dieser Folie jetzt zu zeigen, den Menschen nach dem Fall wurden verschiedene Gebote, Ordnungen und Richtlinien Gottes gegeben, die nicht explizit alle in der Bibel beschrieben wurden. Dort, wo sie aber in der Bibel erwähnt werden, sind sie als bekannt vorausgesetzt. Interessant. Der Abraham wusste vom Zehnten, obwohl in der Bibel der Zehnte erst viel später eingeführt wird, erwähnt wird. Die kultischen, also die opferbestimmten Vorschriften, kannte Noah auch, weil er hat geopfert, als er aus der Arche kam. Aber die Opfergesetze sind in Levitikus, also in 3. Mose. Der Sabbat war im Volk Israel bekannt, bevor die 10 Gebote gegeben worden sind. Ihr lest vom Manna und den ganzen Sachen vor den 10 Geboten, mit der ganzen Regelung wegen dem Sammeln des Mannas. Und dann erhielt das Volk die 10 Gebote, das Sittengesetz. Gleichzeitig erhielten sie aber auch weitere Gesetze und Verordnungen in Form des Zivilgesetzes. Sie waren ja ein Volk, wir nicht mehr. Ein Staat quasi, oder? Und das Zeremonialgesetz, alles was das betrifft, für die Opfer und die Reinheit und Hygiene und so weiter. Und Jesus fasst das Urgesetz, den eigentlichen Willen Gottes, in einem Doppelgebot zusammen. Liebe Gott und deinen Nächsten. Das ist das, was alles bestimmt und prägt. Die 10 Gebote sind aber eine relativ späte, ich habe schon gesagt, erdbezogene, endliche Ausprägung dieses universellen, ewigen Prinzips, das hinter den 10 Geboten steht, und das ich eben als Urgesetz hier jetzt bezeichnet habe. Für die Geschöpfe, die nicht in Sünde gefallen sind und deren Wesen nicht durch diesen radikalen Riss des Sündenfalls geprägt ist, könnte sich Gottes Ordnung auf 2 Punkte beschränken. Und hat sich wahrscheinlich auch, oder? Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, und das würde reichen. Nach dem Fall als der Fokus des Menschen von Gott weg auf sich selbst gekrümmt gewesen ist, die Egozentrik, die wir erlebt haben mit der, quasi mit dem Sündenfall. Als der Mensch sich selbst geliebt hat und nicht mehr primär Gott und der Mitmensch aus seinem Blickwinkel entschwunden ist, die Frau, die du mir gegeben hast, musste Gott das Gesetz umformulieren. Und zwar, interessanterweise, in negativer Weise. Gefallenen Menschen musste nun gesagt werden, was sie nicht tun sollen. Und eine der Fragen für das Nachgespräch ist dann nachher, warum vielleicht Gott das negativ formuliert hat. Du sollst nicht. Und warum er nicht, wie das Meta- und das Urgesetz, positiv formuliert hat. Wichtig ist mir nun, dass wir verstehen, welches Wesen, die Art oder die Natur des Urgesetzes hinter den Geboten ist. Jesus macht im Neuen Testament sehr klar, dass das Wesen dieses Prinzips, dieses Urgesetzes hinter den Geboten die Liebe ist. Er wurde einmal gefragt, welches das größte und höchste Gebot ist. Da hat Jesus zur Antwort gegeben, wir kommen später dann noch einmal darauf, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst lieben. Mehr nicht. Fertig. Was heißt das? Wissen wir jetzt, wie wir leben sollen? Paulus und Jakobus gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie reduzieren dieses, was Jesus gesagt hat, auf ein einziges Basisgebot. Ich zitiere Römer 13. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Oder Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es wird nichts ausgeführt. Es ist klar. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast ja dich selbst, also weißt du, wie du den anderen lieben kannst, oder? Oder Jakobus, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das ist ganz klar, weil die 10 Gebote Ausdruck dieses Gesetzes der Liebe sind, oder? Und wenn man eines dieser Gebote hier vorne übertritt, übertritt man alles. Es ist einfach ein Gesetz. Und ich möchte jetzt das Gesagte bezüglich dieses Urgesetzes hier zusammenfassen in dieser Gesetzespyramide. Die Gesetzespyramide sähe also so aus, Liebe als das Urprinzip, zu oberst das Wichtigste, das Eigentliche, das dann seine Ausformung erlebt. Also diese Liebe, das ist das Gesetz, besteht in dem, dass es Liebe ist und ist Ausdruck des Wesens Gottes. Das Wesen von Gott ist Liebe. That's it. Und Gott liebt uns so bedingungslos, dass du nichts tun und nichts falsch machen kannst, dass er dich deshalb weniger lieben würde. Gott liebt uns einfach. Grundsätzlich. Wir können nichts tun, das ihn abbringt, uns zu lieben. Das ist das eine Gebot. Dann kommen die zwei. die Jesus dann gebracht hat, abgeleitet von diesem. Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen, das sind dann die zwei. Und daraus folgen dann ans Volk Israel und an uns natürlich auch die 10 Gebote, die 10 und die zusätzlichen Richtlinien, Verordnungen, Hinweise, wie man miteinander konkret und praktisch umgehen soll und wie dann eben auch der Kult, der israelitische Kult, geregelt worden ist. Nun hat Johannes Calvin, der Reformator, 3 Gebräuche der 10 Gebote angesprochen. Und die möchte ich hier kurz erwähnen, weil die mir wichtig noch scheinen. Und es gibt ein ganz gutes so Merkwort. Die 10 Gebote sind Riegel, Spiegel, Regel. Riegel, das ist quasi das, wo eben abgeriegelt wird. Nicht weiter als bisher, bis hierher. Ist vor allem wichtig im politischen Zusammenhang, oder? Für uns natürlich auch, aber diesen Gebrauch der 10 Gebote, das ist vor allem dann im Strafgesetzbuch abgeleitet. Dann der Spiegel. Das ist die wesentliche Funktion der 10 Gebote, dass wir merken, wie wir sind. Nun wissen wir, dass der Spiegel uns zwar aufzeigt, wo wir irgendwelche Marken haben, oder ja, aber er bessert uns nicht aus. Der Spiegel zeigt uns, wie wir sind. Das ist der Gebrauch des Gesetzes, den wir angeschaut haben, das letzte Mal in dieser Predigt. Wo uns bewusst wird, wir schaffen es ja doch nicht. Wir schaffen es nicht aus unserer Kraft. Das ist der Spiegel. Und die Regel ist dann der Gebrauch im Christenleben. So quasi der Scheinwerfer oder die Mittelstreifen auf der Straße und so weiter. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, oder? Ich richte mich jetzt nach dem lieben Gott aus, was er seinen Willen hat für mein Leben. Riegel, Spiegel, Regel. Das Prinzip, das dann Johannes im Neuen Testament braucht, ist, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und somit können wir die Gleichung aufstellen, dass eben das Gesetz gleich Liebe ist. Und das ist Charakter und Wesen Gottes. Das können wir nicht beeinflussen. Das ist so. Gott liebt uns. Prinzipiell. Und jetzt muss ich vielleicht hier etwas dazu sagen, weil man könnte ja jetzt sagen, wie kann Jesus sagen, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter. Ehrlich gesagt, liebe ich meine Frau mehr als den lieben Gott. Das tönt jetzt ein bisschen doof, ich weiß, und ich dürfte das vielleicht als Prediger nicht sagen, aber es ist trotzdem so. Das hat damit zu tun, dass wir in Deutsch das Wort Liebe mit Emotionen verbinden. Immer. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber wir haben doch auch mit dem lieben Gott Emotionen. Habe ich auch, oder? Aber ich habe keine erotischen Gefühle Gott gegenüber. Die habe ich aber gegenüber meiner Frau. Und sie sind sehr bestimmend. Und das ist sehr oft das, was unser Lieben ausmacht. Und wenn man nämlich verstehen würde, dass Liebe Gott erotische Gefühle gemeint wären, dann hätten wir auch psychologisch ein Problem. Weil niemand kann Gefühle befehlen oder fordern. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, du solltest mich eigentlich lieben. Du sagst dann, der tut mir leid, ich spüre nichts. Weil wir Liebe als Gefühl empfinden. Das heißt, die Liebe Gott gegenüber ist nicht primär eine gefühlsmäßige Angelegenheit. Und darum kann eben Jesus auch sagen, Liebe, du sollst lieben. Das heißt, entscheide dich für diese Beziehung. Das ist damit gemeint. Setze Gott an die Priorität, die erste Stelle in deinem Leben. Das ist auch das, was dieser Gegensatz in der Bibel immer wieder zum Ausdruck kommt, die Begrifflichkeit von Liebe und Hassen. Das meint nicht wirklich hassen und nicht erotisch lieben, sondern das heißt, wer mein Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das meint, wer sie priorisiert, wer sie an die erste Stelle stellt. Und hassen meint nicht wirklich im Sinne von gefühlsmäßig hassen, sondern an zweiter Stelle setzen, an dritter Stelle, an vierter. Das ist der Unterschied zwischen Lieben, Priorität und Hassen, alles was darunter kommt. Die ersten vier Gebote zeigen, wie wir Gott lieben sollen, wie diese Ausrichtung und Priorisierung auf Gott sein soll und die zweiten sechs Gebote, wie wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Und jetzt ist interessant, vielleicht diskutiert ihr dann nachher im Nachgespräch darüber, trotz der negativen Formulierung, also Riegelformulierung, ist verblüffend offen, was jetzt jedes Gebot sagt oder meint. Oder wissen wir, wenn es heißt, du sollst nicht begehren, du sollst nicht töten, und ich meine es jetzt im Sinne der Bergpredigt Jesu, was damit gemeint ist. Du sollst nicht ehebrechen. Liegt da Flirten noch drin? Ja, damit, versteht ihr? Das Gebot ist ganz einfach. Aber es hat keine Ausführungsbestimmungen oder Punkt A, B, C, D, E, F. Ja. Jesus sagt in Matthäus 5, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich habe diesen Text schon mal erwähnt, ich glaube in der letzten Predigt. Das pharisäische Verständnis, das haben wir angeschaut, war ja quasi, man muss versuchen, Sünde A, B, C, D, E überwinden. Und wenn man die alle überwunden hat, dann ist man ein Mensch, wie Gott es sich vorstellt, und dann ist man gut und hat die Sache erledigt mit der Sünde. Und wenn halt wieder eine Sünde kommt, muss man die wieder überwinden und dann ist wieder gut. Und deshalb hatten die Pharisäer einen unheimlichen Kampf gegen alle diese kleinen Sünden und Sündchen und haben gemeint, wenn sie diesen Kampf gewinnen, dann sind sie auf dem guten Weg. Pedantisch, ernsthaft, aufrichtig. Ich mag mich hier nicht über die Pharisäer auslassen. Und jetzt sagt Jesus, die haben es probiert, wirklich mit aller Ernsthaftigkeit. Da gab es Pharisäer, die hatten die Bezeichnung, die Pharisäer des Blutverlusts. Die haben das sechste Gebot sehr genau genommen mit dem, du sollst nicht Ehe brechen. Und haben gedacht, damit sie ja keine Frau lüstern anschauen, dass sie besser mit so halbzunen Augen umhergehen. Also nur so den Augendeckel offen und dass man das ein bisschen so sieht. Und dabei haben sie manchen Gegenstand am Boden übersehen oder tritt oder weiß ich was und sind gestolpert und haben sich blutig geschlagen, oder? Nur um euch zu sagen, wie ernst sie es genommen haben mit der Sünde. Teilweise eine Gruppe der Pharisäer. Und jetzt sagt Jesus den Jüngern, die von diesem pharisäischen Judentum geprägt waren, eure Gerechtigkeit sollte besser sein als die der Pharisäer. Was hätten jetzt die Jünger überlegen können und sagen, ja, da müssen wir noch einen drauflegen, oder? Noch mehr, oder? Die bessere Gerechtigkeit hat etwas mit der Spiegelfunktion der 10 Gebote zu tun. Mit in dieser Predigtserie mit dem Aspekt des Gesetzes. Die Funktion des Gesetzes ist, uns aufzuzeigen, letztlich, dass wir es nicht schaffen und dass wir einen Erlöser brauchen, Evangelium. Das ist die Funktion des Gesetzes. Du brauchst einen Erlöser. Und das hat Jesus gemeint mit der besseren Gerechtigkeit. Er hat nicht gemeint pedantischer, intensiver, sondern eine andere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Jesu Christi. Lass dich lieben, nimm es an. William Barclay hat gesagt, eine Religion, die nur aus Du sollst nicht Geboten besteht, ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann merken wir, dass er recht hat. Die Begegnung von Jesus, und jetzt komme ich nochmal auf diese Begegnung und den Bibeltext zurück, den ich am Anfang von Jesus zitiert habe. Die Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling ist augenöffnend, und zwar in sich selbst. Als es um das Du sollst nicht geht, da antwortet der reiche Jüngling, das ist alles in Ordnung, habe ich alles erledigt, abgehakt, oder? Und dann ist es interessant. Es ist nicht Jesus, der dem reichen Jüngling sagt, aber dir fehlt noch etwas. Sondern der reiche Jüngling sagt, was fehlt mir noch? Weil er hat versucht, das alles einzuhalten und den Weg zu gehen, so mit aller Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit. Und da zeigt ihm Jesus jetzt einen Weg in die Freiheit. Und Jesus kommt nicht und sagt, ich gebe dir noch eines drauf mit, du sollst nicht. Sondern was sagt jetzt Jesus? Er formuliert es um im Sinne des eigentlichen Gesetzes. Positiv, liebe deinen Nächsten, tue Gutes, indem du den Armen hilfst. Und jetzt merkt ihr, die ganze Optik wird hier gedreht. Jetzt plötzlich geht es nicht mehr um ein Abarbeiten von einem Katalog, sondern was Jesus jetzt eigentlich sagt, ist, wende dich zu Gott zu in eine Beziehung. Das ist etwas ganz anderes als Abarbeiten. Oder? Sind wir Knechte Gottes oder sind wir seine Kinder? Jesus lädt ihn ein in die Beziehung zu seinem Vater als Kind. Und dann würde er merken, dass er von Gott geliebt ist und angenommen ist. Dann wäre es gut. Dem fehlt nichts mehr. Wenn Jesus nun aber so offen, so grenzenlos die Gerechtigkeit und damit die Vollkommenheit als dem Nächsten Gutes tun, als Liebe leben formuliert, dann weiß man ja nie, wann man genug getan hat. Diese Wechsel von Katalog, eine Sünde nach der anderen abarbeiten, das ist eine Sache. Aber wenn man lieben soll, wann ist genug geliebt? Oder denkt ihr, ihr könnt am Schluss eures Lebens sagen, ich habe zu viel geliebt? Niemand. Niemand. Wir können nicht zu viel lieben. Das geht nicht. Und deshalb ist es nicht eine Sache, den Himmel verdienen wir uns nicht mit unserer Leistung. Es ist ein Geschenk. Das davon abhängt, ob wir uns entscheiden, Gott an die erste Stelle zu setzen, ihn zu lieben. Ich möchte noch einen Text hier einblenden, was der Hebräerbriefschreiber uns mit auf den Weg gibt. Denn das ist der Bund. Bund hat mit Beziehung zu tun. Denn ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das einzige Kennzeichen der Jünger Jesu, und das ist nicht leicht, so einfach über die Lippen kommt es leicht, aber im Leben ist es schwieriger, ist die gegenseitige Liebe. Und konkret ausgedrückt heißt das dann, weil ich Gott liebe, liebe ich meinen Nächsten, das heißt, ich achte ihn und deshalb bestehle und übervorteile ich ihn nicht. Weil ich Gott liebe, liebe ich meinen Nächsten und achte ihn und begehre weder sein Auto, sein Haus, sein Bankkonto, seine Musikalität, seine Intelligenz oder Schönheit. Und weil ich meinen Nächsten liebe und achte, missbrauche ich ihn nicht als Sexualobjekt. Und weil ich meinen Nächsten liebe und achte, möchte ich, dass er auch Jesus kennen und lieben lernt. Und darum, wenn es ums Gesetz geht, geht es um Liebe. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn es ums Gesetz geht, geht es um Liebe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Alles andere ist Missachtung des Gesetzes. Amen.